Radio 1. Die Profis.
Ich habe gerade auf Apple Plus aufgehört mit einer Serie, die mich nicht wirklich überzeugt hat in der ersten Staffel, die heißt For All Mankind. Da wird die Geschichte der bemannten Raumfahrt etwas anders erzählt. Die Russen sind die Ersten auf dem Mond, dafür klotzen die Amerikaner dann umso mehr ran, Ehrgeiz geweckt und bauen eine Mondbasis. In Wirklichkeit, wissen wir alle, war es natürlich Neil Armstrong, der am 21. Juli 1969 um 4 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit als erster Mensch überhaupt den Mond betreten durfte, gestern vor 54 Jahren. Warum dieser große Sprung für die Menschheit die Planetarisierung der Erde vorangetrieben hat, das soll mir der Weltraumhistoriker Dr. Alexander Gebhardt verraten. Er ist Professor für europäische Geschichte an der New York University in New York und Shanghai. Herr Gebhardt, guten Tag.
Hallo Herr Karkowski, immer eine große Freude.
Ja, nicht zum ersten Mal bei den Profis. Also ich kannte dieses Wort nicht, was Sie benutzen. Planetarisierung quasi als Ersatz für den Begriff Globalisierung. Was meinen Sie damit?
Und dass Sie den Begriff nicht kennen, ist nicht ganz überraschend. Wir probieren den gerade aus. Historiker und Historikerinnen haben lange darüber nachgedacht, wie quasi die Welt immer globaler geworden ist. Globalisierung kennen wir alle. Und wir als Weltraumhistorikerinnen und Historiker sagen, ja, das ist vielleicht ganz in Ordnung. Aber der Begriff der Planetarisierung, der inkludiert diesen Blick von außen, dass man den Planeten als Einheit versteht und von außen drauf guckt. Und das ist eigentlich der zentrale Begriff, den wir nicht als Alternativbegriff, aber sozusagen als also neue Möglichkeit über unsere Gegenwart nachzudenken. Und wir wissen ja alle, dass dieses Globalisierungsnarrativ inzwischen starke Risse bekommen hat, aber die Erde als Planet, die steht natürlich auch im Zeichen der Klimakatastrophe.
Sie haben gerade in Berlin einen Kongress geleitet, Thinking Outer Space. Da ging es um die Ideengeschichte des Weltraums. Welche Art von Ideen wurden denn da verhandelt?
Naja, erstmal wurde quasi geguckt, wen gibt es da alles? Und der Weltraum, ich beschäftige mich ja seit einiger Zeit schon mit dem Weltraum. Der Weltraum hat auch quasi vor der Raumfahrt Mitte der 50er Jahre schon Philosophen und Philosophinnen, Intellektuelle und André Letzte, die haben alle darüber nachgedacht, wie wird das einmal sein, wenn der Weltraum in Anführungsstrichen erobert worden ist und was wird das bedeuten für die Conditio Humana? Da haben wir über Carl Schmitt und Heidegger und Hannah Arendt und Helmut Plessner, das sind alles Philosophen, die haben gemerkt, da passiert gerade irgendwas in der Gegenwart. Das wird die Zukunft bestimmen. Wie wird das über die Position des Menschen im Weltall buchstäblich ändern, wenn einmal der Mensch über die Erde hinausgetreten ist? Und das haben wir versucht zusammenzufassen.
Also ich habe ja den Eindruck, wir Menschen haben eine ziemlich klare Vorstellung vom Weltraum. Wir glauben oder viele glauben, dass wir nicht allein sind. Und viele träumen nicht nur von Besuchern von anderen Planeten, sondern auch davon, eines Tages das Weltall selbst kolonisieren zu können. Seit wann gibt es diese Ideen eigentlich?
Diese Ideen sind sehr alt. Als Neuzeithistoriker würde ich sagen, die richtig Fuß fassen und richtig sozusagen popularisiert werden, die erst im 20. Jahrhundert, aber natürlich gibt es lange Vorläufer, es gibt lange christliche oder sozusagen religiöse Debatten. Das ist auch ein ganz großes theologisches Problem, was im Mittelalter und weiter vor verhandelt wird. Denn wenn Gott unendliche Kraft oder unendliche Macht hat, kann es ja eigentlich nicht sein, dass er nur die Menschheit erschaffen hat. Gleichzeitig ist die Menschheit natürlich die Krone der Schöpfung. Das ist ein großes theologisches Problem, diese Allumfassenheit oder dass Gott das kann, das darf nicht in Frage gestellt werden. Also müssen es auch andere Menschheiten oder andere quasi Lebewesen geben. Wir können nicht die Einzigen sein. Die Debatte ist ganz alt, aber die wird im 20. Jahrhundert ganz besonders hart und neu verhandelt und da ist das Spektrum sehr, sehr groß. Wenn Sie sagen, Sie haben eine große, eine klare Vorstellung davon, wie das Weltall aussieht, da gibt es ein breites Spektrum von Ufologen, die glauben, wir haben längst Kontakt gehabt, bis zu anderen, die sagen, das kann vielleicht sein, wir sind aber werden das nie herausfinden, wir sind allein. Philosophinnen und Philosophen sprechen vom Horror Vacui, das ist die Angst vor der Leere des Weltraums und die Angst, dass wir quasi tatsächlich vielleicht die Einzigen sein könnten oder das niemals herausfinden werden. Und das regt sehr viel zum Nachdenken und so sehr viel zu auch kultureller Spekulation an.
Wenn Sie mal aus der Vergangenheit in die Gegenwart schauen, die Zukunft sparen wir uns, und sich ansehen, welche Weltraumprojekte derzeit vorangetrieben werden, also etwa der Weltraumtourismus oder die Mondmission Indiens, gerade unterwegs, oder Occupy Mars, ja, das Projekt der reichsten Männer der Welt, was sehen Sie dann?
Da sehe ich vor allen Dingen ganz alte, wir sprechen von Imaginarien, ganz alte Vorstellungsbilder und ganz alte Ideen und Utopien, die quasi aktualisiert werden. Und das aber eigentlich weitgehend, also zumindest in die Musk und Konsorten ansehen, unter quasi nicht demokratischer Kontrolle, gleichzeitig mit großer Resonanz auch unter Studierenden beispielsweise. Und ich sehe das mit ein bisschen Sorge, weil da quasi ganz Altes sozusagen neu aufgewärmt und neu verkauft wird, das auch funktioniert. Aber dass quasi Elon Musk über unsere Zukunft im Weltall entscheiden sollte, wenn es die dann gibt, das finde ich dann doch sehr schwierig.
Und weil Sie die Studierenden erwähnt haben, kann man bei Ihnen in New York und Shanghai Weltraumgeschichte studieren?
Nein, das geht dann leider doch nicht. Sie können bei ganz normalen Geschichte studieren und dann können Sie ab und zu einen Kurs bei mir belegen. Und ich habe dann ein Seminar, The Global Space Age, wo ich versuche, über Weltraumbegeisterung und Weltraumfahren und auch das Technische natürlich global nachzudenken. Und ich habe einen anderen Kurs, da geht es quasi um die Geschichte von Außerirdischen seit 1897. Das ist H.G. Wells und Kurt Laßwitz, also mache ich da diesen Beginn. Aber Weltraumgeschichte per se als Fach gibt es leider nicht. Das ist ein Level noch weit von entfernt.
Aber mich haben Sie jetzt angefixt mit der Geschichte der Außerirdischen. Ja. Ich glaube, da werden wir uns eines Tages nochmal widersprechen.
Bitte schön, jederzeit.
Und ich sage herzlichen Dank an den Weltraumhistoriker Dr. Alexander Gebhardt, Professor für Europäische Geschichte an der New York University in New York und Shanghai. Herr Gebhardt, schönes Wochenende und wann geht's zurück?
Erst im Herbst.
Erst im Jahr, dann haben Sie es ja gut, dann schöne Zeit hier.
Genau, Dankeschön, vielen Dank.
Tschüss.